Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel erreichen wir heute ein weiteres Buch aus der Feder von König Salomo, nämlich das Hohelied Salomos. Viele Christen sind sich unsicher, wie sie dieses Buch handhaben sollen, da es stellenweise sehr erotisch ausfällt. Wenn wir es aber unter der Annahme betrachten, dass es die Liebe Christi für seine Gemeinde und unsere Liebe für ihn darstellt, dann bekommt unser Verständnis dieser grenzenlosen Liebe eine ganz neue, tiefgehende Bedeutung. Also, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Stück alttestamentlicher Literatur. Willkommen zum Hohelied Salomos. Das Hohelied Salomos ist prall gefüllt mit erotischen Beschreibungen und tiefgründigen Andeutungen. So gesehen ist es nicht einfach, es auf rechte Art und Weise zu deuten und geistlichen Nutzen daraus zu ziehen. Gerade aus diesem Grund möchte ich Ihnen in dieser und der nächsten Sendung eine längere Einführung in das Hohelied geben, bevor ich dann in der übernächsten Sendung mit der Auslegung beginne. Der erste Vers dieses Buches führt Salomo als seinen Autor auf. Das Hohelied Salomos, so heißt es in Vers 1. Salomo ist auch der Autor des Sprüchebuches und des Buches Prediger. Das Hohelied Salomos ist, wie der Name schon andeutet, eigentlich keine Geschichte, sondern ein Lied. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 5, lesen wir: Und er, gemeint ist Salomo, dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Salomo dichtete zwar 3000 Sprüche, aber wenn man die Sprüche in dem Buch der Sprüche zählt und auch noch das Buch Prediger mit einschließt, dann kommt man auf eine Summe von weitaus weniger als 3000. Demnach haben also nur sehr wenige von Salomos gesammelten Werken die Jahrtausende überstanden. Wir können allerdings zwei Aussagen zu den uns überlieferten Werken machen. Erstens haben wir vermutlich eine Sammlung seiner Best-of-Stücke, wenn man es mal so ausdrücken darf, also eine Sammlung seiner besten Hits. Zweitens haben wir auf jeden Fall die Stücke, die der Geist Gottes uns in der Bibel überliefern wollte. In dem Vers, den ich eben zitiert habe, steht auch, dass er neben den Sprüchen 1005 Lieder dichtete. Überlegen Sie sich das mal, mehr als 1000 Lieder. Das würde ihn heute zu einem Star der Liedermacherszene machen. Damit würde er alle bekannten Künstler der Gegenwart in den Schatten stellen. Noch interessanter finde ich aber, dass die hier zitierte Stelle präzise angibt, dass er 1005 Lieder dichtete. Die Bibel nennt nicht einfach nur eine runde Zahl, sondern die exakte Anzahl. Das wiederum lässt den Schluss zu, dass wohl die allermeisten davon verschollen sind und nicht mehr auftauchen werden. Oft wird behauptet, dass uns nur ein Lied von Salomo überliefert ist, das Hohelied Salomos, das auch Hohelied der Liebe genannt wird. Es ist allerdings eine Sammlung von mehreren Liedern. Die Meinungen darüber, wie viele Lieder es genau sind, gehen allerdings auseinander. Die gängige Meinung lautet, dass es 5 sind. Ich zähle mich zu denen, die diese Meinung vertreten. Laut der Deutschen Bibelgesellschaft ist das Hohelied jedoch eine Sammlung aus etwa 30 einzelnen Liebesliedern. Natürlich ist die Deutsche Bibelgesellschaft eine namhafte Organisation, aber ich werde mich weiterhin an die althergebrachte Aufteilung in 5 Lieder halten. Demnach wären von den 1005 Liedern, die Salomo verfasst hat, 1000 verloren gegangen und 5 übrig geblieben. Im Hohelied Salomos ist immer wieder von dem Freund und von der Freundin die Rede. Ebenso gut könnte man sagen, er und sie oder Mann und Frau. Das scheint mir nicht unwesentlich zu sein, denn oftmals geht es im Hohelied um das typische Verhalten von Mann und Frau. Über die Liebe selbst heißt es zum Beispiel im 8. Kapitel des Hohelieds in Vers 7, auch viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Leider führt der Versuch, das Hohelied zu deuten, also eine tiefere Bedeutung zu entdecken, oft zu Problemen. Es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass das Hohelied eigentlich nicht in der Bibel stehen sollte. Es ist aber nun einmal im biblischen Kanon, in dieser Zusammenstellung von einzelnen Büchern zu einem Ganzen enthalten. Aus meiner Sicht ist das Hohelied Salomos das große, vernachlässigte Buch der Bibel. Es verwirrt den Leser häufig, der das Wort Gottes zum ersten Mal von vorne bis hinten durchliest. Viele missverstehen es auch. Tatsächlich wurde dieses Buch von Menschen, die es nicht verstanden haben, sogar schon heftig missbraucht. Der Apostel Petrus, der sich von einigen Briefen seines Amtskollegen Paulus verwirrt fühlte, schrieb im 2. Petrusbrief: Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ich bin der Meinung, dass diese Aussage von Petrus im Prinzip auch auf das Hohelied Salomos zutrifft. Die Kirchenväter Origenes und Hieronymus schrieben, dass die Juden ihren Männern die Lektüre dieses Buches erst gestatteten, wenn sie 30 Jahre alt waren. Der Grund hierfür war, dass ihrer Meinung nach die Gefahr bestand, dass die Männer das Lüsterne und Zweideutige, das Vulgäre und Lüsterne, das Sinnliche und Sexuelle in diesen Text hineinlesen würden. Dabei handelt es sich doch um ein wunderbares Bild der körperlichen, menschlichen, ehelichen Liebe. Es ist eine Antwort für diejenigen, die entbehrlich leben und die es für falsch halten, zu heiraten. Aber auch für diejenigen, die dem Hedonismus verbunden sind und meinen, dass die Befriedigung ihrer Gelüste von höchster Bedeutung sei. Das Hohelied Salomos verdeutlicht meines Erachtens, dass beide Gruppen falsch liegen. Denn das Hohelied erhält die eheliche Liebe aufrecht als eine absolut wunderbare Sache, als ein herrliches Erlebnis. Manchmal wird jungen Predigern angeraten, das Hohelied Salomos erst zu behandeln, wenn sie schon in einem fortgeschrittenen Alter sind. Ein Pastor außer Dienst hat mir sogar empfohlen, nicht vor meinem 60. Lebensjahr über das Hohelied zu predigen. Was meinen Sie, wie ich gehandelt habe? Nun, ich habe mich schnurstracks an meine Bibel gemacht und darüber gepredigt. Was würde man von einem jungen Prediger auch sonst erwarten? Jetzt, wo ich altersmäßig auf jeden Fall qualifiziert sein dürfte, über das Hohelied zu predigen, bedeutet es mir allerdings mehr als vor einigen Jahrzehnten. Die kunstvolle, lebendige, markante und gewagte Ausdrucksweise dieses Buches malt ein wundervolles und herrliches Bild unserer Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Ich kenne kein anderes Buch, das sie näher an Jesus heranzieht oder persönlicher ist als das Hohelied Salomos. Wenn Sie das Hohelied Salomos mit anderer nahöstlicher Dichtkunst aus dieser Zeit vergleichen, etwa mit Werken aus der persischen Dichtkunst, dann werden Sie feststellen, dass das Hohelied Salomos milde und zurückhaltend ausfällt. Die Juden nannten es trotzdem das Allerheiligste der Schriften, weil nicht jedem der Zutritt zu diesem heiligen Ort gewährt wurde. Doch in der Tat, so jedenfalls mein Eindruck, befindet man sich an einem geheimen Ort des Allerhöchsten, wenn man das Hohelied Salomos gründlich studiert. Das ist auch ein Grund, warum ich zögere, dieses Buch zu besprechen. Denn es wird von Ungläubigen und von fleischlich gesinnten Christen missverstanden werden. Wenn sie aber ihr Leben in Christus leben, wenn der Herr Jesus ihnen viel bedeutet und sie ihn lieben, dann wird auch dieses Buch von großer Bedeutung für sie sein. Das Hohelied Salomos ist poetisch, kann aber sehr praktisch ausgelegt werden. Gott spricht hier aus meiner Sicht durch poetische Lieder, die eine Geschichte entfalten, in erster Linie sein Volk Israel an. Wir sollten bei unserer Annäherung an dieses Buch gewissermaßen unsere geistlichen Schuhe ausziehen. Denn wir befinden uns auf heiligem Boden, so wie Mose vor dem Dornbusch, der brannte und nicht verbrannte. Zugleich ist das Hohelied Salomos wie eine zarte Blume, die man sorgsam behandeln muss. Vier verschiedene und wichtige Bedeutungen findet man in diesem Buch. Erstens, Das Hohelied Salomos beschreibt die Herrlichkeit der ehelichen Liebe. In ihm wird die Heiligkeit der ehelichen Beziehung verkündet und dass die Ehe eine gottgegebene Institution ist. Dieses Buch zeigt uns, was wahre Liebe ist. Die Juden lehrten, dass es das Herz eines liebenden Ehemanns und seiner ihn liebenden Ehefrau offenbart. Schon seit Jahrzehnten ist unsere Gesellschaft von einer gewissen sexuellen Freiheit geprägt. Viele Menschen sind der Meinung, dass das gut für sie sei. Ein junger Mann, der die freie Liebe gelebt und an sie geglaubt hat, erzählte mir, dass er letztlich erkannt habe, dass solch ein Leben wie das Leben eines Tieres sei. Tatsächlich sagte er zu mir, mehrere Jahre lang lebte ich wie ein Tier, und ich glaube auch nicht, dass der Sex für meine Freunde mehr bedeutet hat. Nun, ich fürchte, dass nicht wenige Menschen die sexuelle Selbstverwirklichung anstreben, aber in Wirklichkeit nur das über Sex wissen, was auch Tiere darüber wissen. Sie haben viel Erfahrung in Sachen Sex, aber sie wissen nur sehr wenig über die wahre Liebe. Sie kennen sozusagen die Filmversion der Liebe und meinen, sie wüssten alles. Von einem Vater wird die Geschichte erzählt, dass er mit seinem halbwüchsigen Sohn über Sex reden wollte. Er redete eine Weile um den heißen Brei herum und rief endlich aus, »Sohnemann, ich würde gern mit dir über Geschlechtsverkehr reden.« Der Junge antwortete, »Kein Problem, Papa, was möchtest du denn gerne wissen?« Tja, dem Jungen waren die Grundlagen zur Sexualität offenbar aus dem Schulunterricht bekannt, und daher meinte er, er wüsste mehr darüber als sein Vater. Tragischerweise benehmen sich manche Erwachsene nicht viel besser. Eine Diva aus dem Filmgeschäft hatte 5 Ehemänner gehabt. Sie wusste wahrlich Bescheid über Sex, aber sie hatte keine Ahnung, was wahre Liebe ist. Schließlich beging sie Selbstmord. Zwischen den Vorstellungen mancher Leute und der Herrlichkeit der ehelichen Liebe, wie sie im Hohelied Salomos dargestellt wird, besteht oft ein meilenweiter Unterschied. Ich komme zu dem zweiten Punkt. Das Hohelied beschreibt meines Erachtens auch die Liebe Jahwes für Israel. Hierbei handelt es sich um keinen neuen Gedanken, den man nur in diesem Buch vorfindet. Die Propheten nannten Israel die Braut Jahwes. Und Hosea befasst sich eindringlich mit diesem Thema. Der Götzendienst unter den Israeliten wird mit einer Spaltung der ehelichen Liebe verglichen und ist Hosea zufolge die größte Sünde der Welt. Die Schriftgelehrten und Rabbiner Israels haben schon immer diese 2 Deutungen dieses Buchs vorgelegt, die auch von der christlichen Gemeinde übernommen worden sind. Also, dass das Hohelied Salomos einmal die eheliche Liebe beschreibt und zum anderen die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel. Es gibt allerdings noch 2 weitere Interpretationen, die häufig in der christlichen Gemeinde anzutreffen sind. Nämlich, drittens, das Hohelied Salomos ist ein Bildnis von Christus und der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Dies ist ein bekanntes Bild im Neuen Testament. Man lese zum Beispiel Epheser 5 oder Offenbarung 21. Im Hohelied Salomos verwendet Gott ein Bildnis der menschlichen Zuneigung, um unserem abgestumpften Geist, unseren leblosen Herzen, unseren verwirrten Zuneigungen und unserem krankhaften Willen seine alles überragende Liebe zu vermitteln. Er bedient sich des Allerbesten, was die menschliche Liebe zu bieten hat, damit wir endlich die wunderbare Liebe, die er für uns empfindet, begreifen. Dieses Buch kann Sie zu einer atemberaubenden, wunderbaren Beziehung mit dem Herrn Jesus führen. Zu einer Beziehung, die Sie wahrscheinlich nicht für möglich gehalten haben. Liebe Hörer, was wir heute brauchen, ist eine Erkenntnis des Wortes Gottes und eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und jetzt noch zu der 4. Interpretationsmöglichkeit im Hinblick auf das Hohelied Salomos. Dieses Buch beschreibt die Verbindung Christi mit dem einzelnen Christen. Es malt ein Bild der Liebe Christi für den Einzelnen und die Verbindung der Seele mit Christus. Viele Christen haben über die Jahre diese Erfahrung gemacht. Paulus konnte in Galater 2, Vers 20 schreiben, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Der amerikanische Politiker Samuel Rutherford konnte manchmal eine ganze Nacht im Gebet verbringen. Seine Frau vermisste ihn dann öfter und stand auf, um nach ihm zu schauen. Auch in kalten Nächten fand sie ihn kniend im Gebet. Da nahm sie seinen dicken Wintermantel und legte ihn auf seine Schultern. Dieser Mann hat offenbar eine wahre, tiefe und persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus erlebt. Das ist nicht bloß irgendeine Erfahrung, sondern viel mehr als das. Es handelt sich um eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und der betreffende Christ erkennt, wie wunderbar und herrlich Jesus ist. So sehr können wir Jesus lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nicht wenige Menschen sind heutzutage der Meinung, dass das Leben eines Christen ungefähr so funktioniert, als ob man Lego-Aufbauanleitungen befolgen würde. Aus einer solchen Anleitung geht hervor, dass man zum Bau eines Autos oder eines Hauses zuerst den Lego-Baustein A nimmt, diesen neben Baustein D setzt und die beiden schließlich mit Baustein C verbindet. Ich kann Ihnen eines sagen, diese Anleitungen sind manchmal ziemlich kompliziert. Ich kenne sie, weil ich manchmal einen Bausatz für meinen kleinen Enkel kaufe. Man muss schon fast ein Ingenieur sein, um einige dieser Sets zusammenzubauen. Einige Leute meinen, dass das Leben als Christ ähnlich sei. Sie haben den Eindruck, dass, wenn man ein bisschen Psychologie mit einer Prise gesundem Menschenverstand, einem Klecks Überzeugungskunst und ein paar Bibelversen als Zuckerguss vermischt, dass dies eine erfolgreiche Formel für das Leben als Christ sei. Doch ich sage Ihnen, das reicht nicht, sondern wir brauchen eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Dem Herrn gefällt dieser abgekühlte, lauwarme Zustand, der heute in manchen Gemeinden anzutreffen ist, überhaupt nicht. Zu viele von denen, die sich engagierte Christen nennen, sind in Wirklichkeit so kalt wie ein Cornetto-Eis. Einige von ihnen sind sogar unfreundlich und arrogant. Was wir brauchen, ist die wahre, lebendige und brennende Leidenschaft für den Herrn Jesus Christus. In dieser Sendung hörten Sie den ersten Teil meiner Einführung in das Hohelied Salomos. In der nächsten Sendung geht es damit noch weiter, bevor wir uns dann schließlich direkt mit dem Bibeltext befassen. Ich würde mich freuen, Sie auch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.